Ja, heute bin ich ziemlich zu Beginn dran, da die Taufe dann später folgt und Simon noch etwas aus seinem Leben erzählt. Mit der Taufe ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, was darunter zu verstehen ist oder was gemeint ist. Ein Religionslehrer fragt einmal seine Schüler, mit welchen Zeichen zum Beispiel das Abendmahl sichtbar wird. Ein Schüler meldet sich und sagt, das wird eben sichtbar in Brot und Wein. Und der Religionslehrer stellt die nächste Frage, worin denn die Zeichen sind, die sichtbaren Zeichen der Taufe? Und dann ruft er einen Jungen auf und er überlegt kurz, der hat einige Geschwister, der hat in der Landeskirche schon einige Taufen mitbekommen und sagt dann, die sichtbaren Zeichen sind Kaffee und Kuchen, weil eben nach der Taufe immer miteinander gefeiert wird. Das war ihm in Erinnerung. Also ich denke, Taufe ist mehr als Kaffee und Kuchen, so schön das dann zu Hause im Familienkreis auch sein mag. Aber wenn es so um Taufe geht, gibt es manchmal verschiedene Bedeutungen, die den Menschen der Taufe zumessen. Ich habe das Thema mal heute genannt, die Taufe und das neue Leben. Wir werden nur zwei Verse anschauen, ist Apostelgeschichte 2, die Verse 37 und 38. Die möchte ich jetzt einmal mit euch lesen. Da heißt es, als sie aber das hörten, also die Pfingstpredigt des Petrus, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja, wie in einer guten Predigt habe ich drei Gedanken. Den ersten habe ich mal so überschrieben, von Gott getroffen. Von Gott getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt so extrinsische Motivation und intrinsische Motivation. Also die extrinsische Motivation kommt von außen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, wenn ihr einmal zeigt. Das nächste Bild bitte. Ein Bär hinterm Radfahrer. An manchen Tagen ist es schwer, Motivation zu finden. An anderen Tagen findet die Motivation dich. Dass man eben versucht, dem Bär zu entkommen und so schnell radelt, wie es geht. Das ist extrinsisch, das kommt von außen. Das ist so eine Notgedrungen, da kann man manchmal nicht anders. Man weiß, die bessere Art, sich zu motivieren, die kommt von innen. Also eine intrinsische Motivation, die in mir eine Überzeugung weckt, wo ich denke, ja, das muss ich, das will ich, die nicht aus Not geboren ist, sondern sozusagen aus Betroffenheit, aus inneren Angerührtheit. Und wenn wir nochmal unseren Vers lesen, einmal weiterklicken, da hieß es, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Da wird davon gesprochen, dass der einfache Fischer Petrus eine Predigt gehalten hat, die Pfingstpredigt, und er ist so geisterfüllt, dass die Leute in ihrem Herzen bewegt, erschüttert sind, getroffen sind, etwas, was man nicht machen kann. Ich hatte gestern beim Home-Kolleg so ein Seminar für Predigten und Andachten gestalten. Und wenn man die Predigt von Petrus so analysiert, das ist nicht so, wie wir gelernt haben, wie man eine Predigt machen muss. Ne? Aber das ist vollkommen egal, weil der Heilige Geist durch Petrus spricht. Der einfache Fischer predigt irgendwie so packend, dass es den Leuten wie ein Messer ins Herz geht. Sie sind tief getroffen, tief berührt. So ein Moment, den Gott schenkt, da sind Menschen in der Predigt und plötzlich erkennen sie, Gott meint mich. Und diese Menschen erkennen nicht nur, Gott meint mich, sondern die erkennen sogar durch diese Predigt, ich bin schuldig geworden, ich bin ein Sünder. Sie hatten gedacht, Jesus sei ein Blasphemiker, der Gott eben schändlich macht, der Falsches über Gott behauptet. Und durch diese Predigt erkennen sie plötzlich, dass nicht Jesus derjenige ist, der Blasphemie, Gotteslästerung begangen hat, sondern sie selber. Weil sie waren ja diejenigen, die Jesus ans Kreuz geliefert haben. Da heißt es in der gleichen Predigt, Apostelgeschichte 2, Vers 23, da sagt ihnen nämlich Petrus, ihr habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Also das war wie, wenn man mit einem Messer ins Herz sticht, in ihnen ist etwas gestorben, nämlich ihr Hochmut, ihre Selbstüberzeugung, ihre Einbildung, die hat Gott mit dieser Predigt zunichte gemacht. Sie hatten gedacht, wir Menschen denken das manchmal auch, vielleicht in unserem Hochmut, wir kommen alleine zurecht und Gott ist so wie ein Reserverad in unserem Leben, den brauche ich nur, wenn es nicht anders geht. Und das macht Gott ihn kaputt in einem Moment. Sie denken vielleicht in der Selbstgerechtigkeit, wenn ich mich nur genug anstrenge, wird Gott schon mit mir zufrieden sein. Und in einem Moment zerbricht das unter ihren Händen und denken, das reicht nicht. Sie haben vielleicht gedacht in ihrer Einbildung, ja, das wird schon alles so hinhauen. Eigentlich bin ich ja besser als die anderen Menschen. Und sie merken, dass das nicht funktioniert. Diese Predigt hat sie getroffen, hat sie erschüttert. Man könnte so sagen, Gottes Schrecken ist auf die Menschen gekommen. Vielleicht ging euch das auch schon mal in der Predigt oder in einem Gottesdienst bei einem Lied, einem Kirchenlied, dass ihr so erschüttert wart, dass ihr merkt, Gott redet heute zu mir. Also ich habe das ab und zu mal erlebt, dass Leute dann wirklich geweint haben in der Predigt, weil Gott so in ihr Leben gesprochen hat, dass sie tief angerührt waren. Dieses Wort Katanusso steht da im Griechischen, durchbohrt. Gott hat ihr Herz durchbohrt. Das geschieht hier. Und stellt euch vor, die haben jetzt festgestellt, wir haben mitgeholfen, den Messias zu kreuzigen. Und sie fragen sich jetzt, müssen wir den Zorn Gottes fürchten? Und darum fragen sie, was sollen wir tun, weil sie so erschüttert sind? Und die Frage ist, was Gott mit dieser Erkenntnis in ihnen bewirken will. Das Schöne ist, wenn Gott manchmal solche Momente in deinem Leben oder in meinem Leben schenkt, dann tut er das nicht, um uns kaputt zu machen, sondern er möchte, dass wir erkennen, wer wir sind und lädt uns ein, zu ihm zu kommen. In 2. Korinther gibt es einen schönen Vers, 7, Vers 10, wenn ihr einmal weitermacht, da heißt es, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit, also wenn das Messer Gottes sozusagen in dein Herz trifft, führt zu Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Also wo Gott etwas in dir bewegt, das ist eine Aufforderung sozusagen, zu ihm zu kommen. Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen von einer Frau, die wie Simon bei einem Taufgottesdienst war, aber in der Gemeinde war das ein bisschen anderes, damit die Leute jetzt nicht auf die falschen Gedanken kamen, dass das Wasser sie sauber macht, sondern dass es wichtig ist, diese Vergebung, den Glauben persönlich zu leben, wurden die eingeladen, vor dem Gang ins Wasser einfach nochmal in sich zu gehen, aufzuschreiben, was sie vielleicht in ihrem Leben falsch gemacht haben und das ans Kreuz zu bringen, dass sie wirklich ganz frei so ins Wasser gehen können. Und einer Frau, die zur Taufe ging, die hatte im Nachdenken, ist ihr etwas eingefallen, was sie lange verdrängt hatte. Und ihr ist eingefallen, dass sie in ihrer Jugend, also als sie relativ jung war, ein Kind abgetrieben hat. Und dann hat sie auf diesen Zettel, so klein wie es ging, geschrieben, Abtreibung. Und sie hat den Zettel zusammengefaltet, ist ans Kreuz gegangen und hat ihn dahin geheftet und hat gedacht, hoffentlich liest niemand diesen Zettel, macht niemand diesen Zettel auf. Und eigentlich wollte sie nach Hause gehen, als sie erkannt hat, was sie getan hat. Aber da sie mit zu der Taufgruppe gehörte, hat sie sich nicht getraut. Und dann wurde sie aufgerufen und man hatte gesagt, im Kolosserbrief steht mal, er hat den Schuldschein ans Kreuz geheftet und die Schuld selber bezahlt. Er hat die Schuld weggetan, aufgehoben, ans Kreuz geheftet. Sie ist mit Jesus bezahlt. Und dann ging sie ins Wasser und guckte dem Pastor in die Augen und hat gesagt, hoffentlich sieht er nicht, was mir im Herzen, was mich bewegt. Hoffentlich findet niemand raus, wie es mir innerlich geht, was ich getan habe. Und sie war sehr erschüttert. Aber in diesem Moment, als sie diesen Vers nochmal aus Kolosser 2, Vers 14 gehört hat, deine Schuld ist ans Kreuz geheftet, dann war es ihr, als wenn sie eine Stimme Gottes gehört hat und die ihr gesagt hat, du, ich habe dir vergeben. Ich habe dich lieb. Und wenn du dich heute taufen lässt, ist das genau richtig. Also ich möchte Mut machen, wenn dein Herz durchbohrt ist, komm zu Jesus. Da ist der Ort, wo wir hingehen können. Denn wisst ihr, Jesus, der ist schon gestorben. Was für uns sterben muss, hat er am Kreuz sozusagen schon getragen. Er ist schon für das gestorben, damit wir uns nicht selber an diesen Punkten eben ja, kaputt machen müssen. Wenn wir manchmal denken, das geht nicht, ich habe euch noch ein kleines Bild mitgebracht, ich kann nicht, und Jesus nimmt dieses T weg und macht das Kreuz draus. Ich kann das loswerden, was mich plagt, wenn ich zu Christus komme. Wenn Jesus dich heute vielleicht anrührt, erschüttert, dir was vor Augen führt, lädt er dich ein, zu ihm zu kommen. Das ist eben der zweite Gedanke, was Petrus den Leuten mitgibt, die so erschüttert sind, erkennen, wer sie sind. Er lädt sie ein zum Glauben. Er sagt nicht, bei euch ist jetzt Hopfen und Malz verloren, sondern er lädt sie ein zum Glauben. Nochmal, im Text heißt es, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Will Gott überhaupt noch mit uns, steckt er vielleicht dahinter, was sollen wir jetzt tun? Wir haben den Messias getötet, wir haben mitgeholfen, wir waren beteiligt. Wir sind tief erschüttert. Was sollen wir jetzt tun? Und wisst ihr, es gibt Leute, die mit Leuten, die sowas erkennen, die erschüttert sind, die vielleicht notleidend sind, die nicht gute Leistungen bringen, die versagen, die ausgestoßen sind. Es gibt Leute, die mit solchen Leuten nichts zu tun haben wollen. Die Frage ist vielleicht gar nicht unberechtigt. Es gibt eine Modekette, zum Beispiel in den USA, die gibt es auch bei uns, Abercrombie & Fitch. Die haben zum Beispiel bewusst etwas zu, wenn ihr einmal weiterklickt, sich zu Herzen genommen. Die haben gesagt, in jeder Schule gibt es coole und beliebte Kids, nicht so coole. Wir wollen die coolen Kids. Grenzen wir Menschen aus? Absolut. Die wollen nur Leute, die Muskeln haben, die schön aussehen. Wenn man da über 40 ist, sollte man da nicht einkaufen, da wird man komisch angeguckt, weil man nicht ins Schema passt. Ist Gott so jemand, der so ausgrenzt? Und das Schöne ist, Gott ist nicht so. Der ist nicht so, wie dass der Mike Jeffries hier kundgetan hat. Also wenn ihr Kunden bei denen seid, geht nochmal in euch. Vielleicht kann man auch woanders was kaufen. Man muss das nicht unbedingt unterstützen, aber fühlt euch frei, ihr seid freie Christenmenschen. Gott grenzt nicht aus. Er gibt eben die Antwort, die ist zweigeteilt. Einmal weiterklicken, er sagt, noch eins, er sagt zu denen, kehrt um. Also dieses griechische Wort umkehren heißt eben wirklich, wenn ich in diese Richtung gegangen bin, von Gott weg, dann reicht es nicht nur aufzuhören, sondern Umkehr heißt, wie das Wort sagt, ich muss umkehren, ich muss zurück zu Gott gehen und das andere hinter mir lassen, das alte hinter mir lassen. Ich muss wieder mich an Gott festmachen. Das bedeutet umkehren. Von falschen Wegen hin wieder zurückkehren zu Gott, Buße tun, also bekennen, dass ich schuldig geworden bin und mich an Gott festmachen. Das sagt er ihnen. Eine 180-Grad-Wende. Wisst ihr, es gibt manchmal Menschen, die wollen Sündenvergebung, die wollen aber nicht, dass Jesus ihr Herr ist. Die wollen so weiterleben, wie sie bisher gelebt haben. Und das ist nicht Buße. Buße heißt wirklich, wieder zu Jesus gehen und sagen, ja Herr, du bist mein Herr, ich wende mich wieder dir ganz bewusst zu. Es gibt eine Geschichte aus der Geschichte, wo Iwan der Große, ein russischer Zar, der hat es wohl geschafft, damals Russland zu einen, kriegerische Stämme wieder zusammenzuführen. Er war wohl ein guter Soldat, ein hervorragender Heerführer und hat es geschafft, Russland zu einen. Darum hieß er eben auch Iwan der Große. Aber weil er so viel Krieg geführt hat, hat er nie Zeit gehabt, eine Familie zu gründen. Irgendwann hatten ihm seine Leute gesagt, Zar, du musst eine Frau finden, du musst Kinder haben, weil wenn du stirbst, zerfällt das Reich wieder. Und dann hat er seine Leute suchen lassen, das hat man damals delegieren können, das macht man heute anders. Also dann haben sie für ihn die Tochter des griechischen Königs, die Prinzessin, ausgemacht. Die war wohl relativ intelligent, sah auch nicht schlecht aus, konnte man wohl heiraten, ging wohl. Und ungesehen hat er dem zugestimmt, der hat die gar nicht gesehen, hat gesagt, ja, mache ich, heirate ich. Und dann hat der griechische König gesagt, er freut sich sehr, aber er hat eine Bedingung. Es ginge nur, wenn der Zar griechisch-orthodox würde. Das war seine Bedingung. Und der Zar hat gemeint, naja, griechische Frau, springen wir über den Schatten, hat das gemacht. Es kam ein griechisch-orthodoxer Priester, der ihn in Schnellform den Katechismus, den griechisch-orthodoxen, beigebracht hat. Dann fuhr er nach Athen, hat 500 Soldaten mitgenommen, seine Leibwache, wurde dort eben getauft und plötzlich haben seine Soldaten, die 500 Soldaten, gesagt, sie wollen auch griechisch-orthodox werden. Dann hat man ihnen 500 Priester an die Seite gestellt, die ihnen noch schneller den Katechismus erklärt haben. Also 1:1 Crashkurs in Theologie. Und dann sollten sie getauft werden. Auf dem Weg ins Wasser hat man festgestellt, die Soldaten hatten alle Orden, was man so hatte, was trägt man da, ihre Waffen, ihre Kriegsgewand sozusagen angezogen, die wollten sich als Soldatenschwein rausputzen. Dann hat man festgestellt, dass zur damaligen Zeit in der griechisch-orthodoxen Kirche es nicht erlaubt war, Soldaten, Berufssoldaten, zu taufen, weil das aus der Sicht damals, manche sehen das heute auch noch so, Mörder sein und die könnten nicht Mitglied der griechisch-orthodoxen Kirche werden. Das war ein diplomatisches Problem. Was hat man also gemacht? Wie in der Diplomatie üblich, man hat einen Kompromiss gesucht. Die wurden dann getauft, die 500 Leute im Mittelmeer, und hatten vorher ihr Schwert gezogen, hatten das mit dem Arm aus dem Wasser gehalten, wurden untergetaucht. Also das war so eine halbrichtige Taufe. Ne? Man hat das, was nicht fromm war, aus dem Wasser gehalten, um wenigstens griechisch-orthodox werden zu können. Hat damals funktioniert. Das ist das, was nicht gemeint ist mit Umkehr. Ne? Wir manchmal halten dann Dinge aus dem Wasser, die wir zurückhalten wollen. Meine Zeit, meine Beziehung, mein Geld, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mich in der Gesellschaft zu verhalten habe, das halte ich vielleicht manchmal aus dem Wasser und sage, das bleibt meins. Das ist nicht Umkehr. Umkehr hieße wirklich, sich ganz an Gott festmachen. Und dann merkt man schon, dass Umkehr nicht mit einmal sozusagen fertig ist. Man kehrt einmal um, wenn man zum Glauben kommt, aber es ist ein Prozess, den ich als Christ immer wiederholen muss. Überleg mal, was hältst du aus dem Wasser? Was hast du manchmal Gott vorenthalten? Jesus fordert dich heute auf, ganze Sache zu machen, die Hand ins Wasser zu ziehen sozusagen und zu sagen, Herr, auch diesen Bereich will ich dir wieder unterstellen, er gehört dir. Und dann gibt er ihnen das Zweite mit, er sagt, lasst euch auf den Namen Jesu taufen. Wenn man sich auf Jesu Namen taufen lässt, bekennt man sich zu dieser Person. Für Juden war das damals nicht ungefährlich, weil sie ja damit sich ein Stück weit von der jüdischen Religion getrennt haben. Sie sind sozusagen ins Kreuzfeuer gekommen der anderen Menschen. Also was Petrus von ihnen verlangt, war relativ mutig. So sagt, bekennt euch eindeutig zu Jesus für das, auf das, was er für euch getan hat. Macht euch an ihm fest. Also wenn Simon sich heute taufen lässt, bekennt er, dass Jesus sein Herr ist. Er bekennt nicht, dass er perfekt ist, dann dürften wir alle nicht ins Wasser gehen, sondern er bekennt, dass Jesus sein Herr ist und das möchte er heute kundtun. Davon wird er auch gleich noch erzählen. Aber Taufe ist eigentlich ein Zeichen, wir haben schon gehört, was innerlich schon geschehen ist. Ich bin zum Glauben gekommen und mache das jetzt mit meiner Taufe deutlich. So verstehen wir Freievangelischen das. Also, wenn wir Taufe feiern, es rettet nicht das Wasser, es ist auch nicht wichtig, ob da Seife drin ist oder nicht Seife drin ist, damit wir sauber werden, sondern wir glauben, dass uns eben die Taufe, Entschuldigung, der Glaube rettet, der Glaube an Christus. Wir glauben, dass zum Glauben kommen ein Geschenk Gottes ist. In Epheser 2, wenn du einmal weitermachst, da heißt es in Versen 8 und 9, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Also ich möchte euch das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln mit einem der Solis oder Solas Luthers. Wenn du einmal weiterklickst, Luther hat mal gesagt, oder das ist eine der vier reformatorischen Grundüberzeugungen, allein der Glaube rettet. Das steht in diesem Vers. Ihr seid aus Gnade gerettet durch den Glauben an Christus. Allein der Glaube rettet. Also wenn man einmal weitermacht, heißt das, wir sind nicht gerettet durch Werke des Gesetzes. Ich kann nicht in den Himmel kommen, indem ich den Buchstaben des Gesetzes befolge. Das meint Jesus nicht. Wenn man weiterklickt, auch nicht durch menschliche Gerechtigkeit. Wir hören oft, dass Menschen sagen, mein Leben ist ausgeglichen, gut und böse. Ich versuche, dass das Gute ein bisschen überwiegt. Dann komme ich schon in den Himmel. Jesus sagt, es geht nicht durch menschliche Gerechtigkeit, alleine durch den Glauben. Es geht nicht durch Kirchenmitgliedschaft oder Kirchenbesuch. Weil du in eine Kirche gehst oder eine Kirche besuchst, wirst du nicht in den Himmel kommen. Das ist nicht das, was entscheidend ist. Entscheidend ist, ob ich das glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, für mich gestorben ist, ob ich das in Anspruch nehme. Das ist das, was Menschen rettet, der Glaube an Christus. Nicht durch die Sakramente. Wir glauben also nicht, dass die Taufe in dem Sinn ein Sakrament ist, das dafür reicht, dass ich in den Himmel komme. Ich erinnere mich an meinen Onkel, der nie in der Kirche war, aber bei seiner Beerdigung wurde gesagt, weil er getauft sei, käme er in den Himmel. Das kann ich so nicht teilen, weil ich in diesem Vers verstehe, dass der persönliche Glaube dazu kommen muss. Ich konnte meinem Onkel nicht in den Kopf gucken, aber von außen habe ich wenig von einem persönlichen Glauben an Christus in seinem Leben gemerkt. Nicht durch die Taufe, das ja versteht sich auch, dann nicht durch ein religiöses Leben. Also wenn ich, selbst wenn ich bete, wenn ich in der Kirche regelmäßig bin, praktiziere irgendwelche Dinge, macht mich das nicht, bringt mich das noch nicht in den Himmel, wenn ich nicht diese Beziehung zu Jesus habe. Weiter. Nicht durch gute Absichten und Bemühungen, noch weiter. Nicht durch ein asketisches Leben, in dem ich mich zurückziehe und sage, ich zeige eben, dadurch, dass ich mich kasteihe, irgendwo in der Einsamkeit wohne, eine Hütte im Wald baue, besinne, dass ich ganz zu Gott gehöre, das wird dich nicht in den Himmel bringen. Sondern allein der Glaube an Christus, und Paulus sagt dann plus nichts und minus nichts, der Glaube an Christus, das ist das, über was wir reden. Aber wenn ich das glaube, so wie die Leute damals, die dann umkehren, dann sollte man sich auch taufen lassen, weil Jesus das so geboten hat. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Darum taufen wir Simon heute. Und der dritte und letzte Gedanke, verändert Leben. Das Interessante ist, als Petrus das gepredigt hat, ihr erinnert euch dran, ihre Herzen waren durchbohrt, sie waren tief betroffen. Er fordert auf, lasst euch taufen, und 3000 Menschen gehen ins Wasser und bekennen ihren Glauben an Christus, tun Buße und machen das eben über ihre Taufe deutlich. Im Zusammenhang wird deutlich, wird gesagt, sie werden Kinder Gottes, bekommen den Heiligen Geist geschenkt. Und das ist etwas, wenn wir Christen werden, wenn du zum Glauben an Jesus kommst, bekommst du den Heiligen Geist. Dann geschieht diese Wiedergeburt. Auch Paulus schreibt einmal als Zeichen, auch ihr gehört jetzt zu Christus, wenn ihr Jesus angenommen habt. Und dann sagt er, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Als ihr das gemacht habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Da wird so ein Bild gebraucht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wie diese Leute damals, oder wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst und sagst, ich tue Buße, ich mache mich an Jesus fest, dann bekommen wir den Heiligen Geist, und Paulus gebraucht das Bild, wir werden versiegelt. Vielleicht, ich habe euch mal so ein Siegel mitgebracht, vielleicht kennt ihr das manchmal von Lastern, wenn die über Landesgrenzen fahren, werden Laster manchmal versiegelt, als Zeichen dafür, dass die Ware kontrolliert ist, es ist alles in Ordnung. Das Siegel ist ein Zeichen, solange es nicht gebrochen ist, es kommt nichts hinzu, es kommt nichts weg, bis es da ankommt, wie es hingehört. Und da wird das Siegel dann aufgemacht und die Ladung wird entladen. Auf ein geistliches Leben übertragen. Die Menschen, die damals zum Glauben gekommen sind, bekamen den Heiligen Geist. Gott hat ihnen damit versprochen, es wird nichts hinzukommen zu mir, du kannst nichts dazu tun, es kommt nichts weg. Und ich werde dich am Ende ans Ziel bringen. Dafür ist das Siegel so eine Garantie, dass Gott den Menschen das so verspricht. Das Siegel, der Heilige Geist, ist ein Zeichen, dass uns niemand aus Gottes Hand reißen kann. Dass ich weiß, niemand ist in der Lage, dieses Siegel zu brechen, weil Gott es in unser Leben gesetzt hat. Und dieser Geist hat die Menschen damals verändert, verändert auch heute noch Menschen. Der Geist Gottes wird Menschen prägen. Es gab eine Erweckung in Belfast 1922 und 1923 unter Bergbauarbeitern. Das Interessante war, dass die Bergbauarbeiter nach ihrer Bekehrung, der Heilige Geist ihnen deutlich gemacht hat, dass sie zu viel mitgenommen haben nach Hause, was sie nicht gehört hatte, an Werkzeug und ähnlichen Dingen. Plötzlich haben die so viele Sachen zur Arbeit zurückgebracht, dass man Lagerschuppen bauen musste, um die geklauten Dinge wieder unterzubringen, die plötzlich seltsamerweise wieder aufgetaucht sind. Es soll vorgekommen sein, dass Pferde und Esel nicht mehr liefen, weil die Bauarbeiter aufgehört haben, die Esel anzuschreien und zu fluchen. Das waren die Tiere nicht gewohnt. Den guten Umgang kannten die nicht. Weil Gott diese Menschen verändert hat. Der Heilige Geist prägt Menschen. In der Gemeinde damals wird berichtet, sie waren ein Herz, eine Seele. Sie haben miteinander geteilt. Sie haben miteinander Gemeinschaft gefeiert und ähnliches. Und das kann der Heilige Geist auch bei dir. Also Simon, wenn er Das sagt er heute, das wissen wir auch, dass er zum Glauben gekommen ist. Der Heilige Geist wirkt in ihm und wird ihn verändern und weiter prägen. Er wird nicht in uns zur Ruhe kommen, sondern wird uns in diese Richtung prägen, in die wir eben uns verändern sollen. Ich möchte dir noch Mut geben. Die ersten Christen wurden dann ermutigt. Durch den Heiligen Geist wussten sie, wir müssen dranbleiben. Das ist wichtig, dass ich mich dem Heiligen Geist zur Verfügung stelle. Und da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wenn ich das Wirken des Heiligen Geistes auch weiterhin erleben will, brauche ich das. Ich brauche biblische Lehre, ich brauche Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich brauche das Abendmahl, um immer wieder daran zu erinnert zu werden, was Jesus für mich getan hat. Und ich brauche eben das Gebet gemeinsam und allein. Und dazu möchte ich dir und uns Mut machen, dass wir das auch weiterhin tun. Ich fasse zusammen. Ich möchte nochmal euch Mut machen. Wie reagierst du heute, wenn Gott dein Herz trifft? Wenn du mal in so einer Predigt sitzt und denkst, heute hat Gott mir etwas gezeigt. Dann möchte ich dir Mut machen, Gott ernst zu nehmen. Heute ist der Tag, wenn ihr meine Stimme hört, dann tut eben das Entsprechende. Dann lädt dich Jesus ein, ich möchte das heute in Ordnung bringen. Vielleicht hat Jesus dir gesagt, dass du umkehren musst in bestimmte Bereiche, dass du die Hand, die du aus dem Wasser hältst, für bestimmte Beziehungen oder Dinge, dass du die ihm wieder unterstellen musst. Dann lädt er dich ein, das heute zu machen und zu sagen, Herr, ich möchte wieder ganz umkehren und dir nichts vorenthalten. Und ich möchte dir Mut machen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, damit er dich in seine Richtung prägen kann, verändern kann und daran festzuhalten, dass er dich versiegelt hat. Gott hat dich versiegelt als Zeichen, dass er dich auch ans Ziel bringt. Eine wunderschöne Zusage. Das wollen wir bei dieser Taufe, bei diesem Taufgottesdienst auch so bedenken, der eben ein Zeichen dafür ist, dass das bei Simon geschehen ist. Und jetzt möchte ich noch beten. Dann lade ich Simon nach vorne ein, da wird er uns ein bisschen berichten, wie er das so erlebt hat, wie ihn das geprägt hat, was ihm das bedeutet. Dann werden wir ein Lied hören und dann geht's ins Wasser. Gut, aber erst bete ich noch. Herr, ich danke dir, dass wir, ja, wie die Gemeinde hier in Jerusalem, dass es manchmal Momente gibt, in denen du mit deinem Wort in unser Leben sprichst, dass wir so angerührt sind oder betroffen sind, ja, dass unser Herz sozusagen durchbohrt ist. Und dann ist es gut, wenn wir das ernst nehmen, dass wir wie die Leute damals fragen, Herr, was soll ich tun? Und vielleicht ist die Antwort, die du uns gibst, genau die gleiche, dass Gott uns sagt, kehre um oder lass dich taufen auf deinen Glauben. Hilf, dass wir das ernst nehmen, was du uns eben deutlich machst. Und hilf uns, dass wir, wenn wir die Hand aus dem Wasser halten, um dir Dinge vor uns zu halten, dass wir das auch immer wieder vor dich bringen, dass wir wirklich umkehren, zu dir zurückkehren, schlechte und böse Wege verlassen, um ganz bei dir zu sein. Herr, unser Platz ist bei dir unterm Kreuz und da wollen wir dich bitten, ja, dass wir da auch immer wieder hingehen. Du lädst uns heute ein. Und danke, Herr, dass wir den Geist bekommen haben, als wir zum Glauben gekommen sind und dass dieser Heilige Geist ein Siegel, ein Pfand ist, das uns eben deutlich macht, dass du uns durchträgst und durchbringst, aber dass es eben auch zeigt, dass du uns verändern willst. Herr, wir wollen das zulassen und dich einladen, dass du uns eben prägst und veränderst. Amen.